Vater und dem Herrn Jesus Christus. Das Wort Gottes bringe ich Ihnen heute aus Matthäus Kapitel 6, die Verse 1 bis 4. Und wenn Sie eine Bibel dabei haben, bitte ich Sie, das mit mir aufzuschlagen. Wir hören das Wort des lebendigen Gottes. Habt Acht, dass ihr eure Almosen nicht vor den Leuten gebt, um von ihnen gesehen zu werden. Sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel. Wenn du nun Almosen gibst, sollst du nicht vor dir her posaunen lassen, wie es die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun, um von den Leuten gepriesen zu werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Wenn du aber Almosen gibst, so soll deine linke Hand nicht wissen, was deine rechte tut, damit dein Almosen im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, er wird dir öffentlich vergelten. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, indem wir uns heute wieder unter einen Abschnitt aus der Bergpredigt Jesu stellen, gehen wir weiter in der Rede unseres Herrn. Aber wir können nicht eigentlich von einer Predigtserie sprechen, denn dafür sind die zeitlichen Abstände zwischen den Predigten schlicht zu groß. Die erste Predigt über Matthäus 5, die war Anfang 2021, also vor 2,5 Jahren. Wir versuchten damals anhand einer Begebenheit, die Stefan Zweig bildert, uns den Kontrast klarzumachen zwischen der Wirklichkeit, von der wir umgeben sind, und der Wirklichkeit, von der der Sohn Gottes spricht und sie uns hier in seinem Wort bringt. Stefan Zweig, er veröffentlichte im Jahr 1941, also mitten im Zweiten Weltkrieg, ein Buch. Und dieses Buch, es trägt den Titel Die Welt von gestern. Die Welt von gestern. Und in diesem Buch schildert der österreichische Schriftsteller einen Augenblick in seinem Leben, der ihn tief berührte und prägte. Er berichtet Folgendes. In der Schweizer Grenzstadt Bux habe ich im Herbst 1919 einige unvergessliche Augenblicke mitgemacht. Ich bemerkte eine merkwürdige Unruhe bei den Grenzbeamten und Polizisten. Es war, als ob sie auf etwas sehr Wichtiges warteten. Wir hörten die Klingel läuten, die die Ankunft eines Zuges aus Richtung Österreich meldete. Die Beamten aus dem Stationsgebäude kamen schnell angelaufen. Auf dem Bahnsteig stand eine kleine Gruppe Wartender. Unter ihnen war eine ältere, aristokratische Dame in schwarz gekleidet mit ihren beiden Töchtern. Sie waren sichtlich emotionalisiert und hatten immer ein Taschentuch vor ihren Augen. Langsam, etwas majestätisch, rollte der Zug in den Bahnhof. Es war kein normaler Zug, mit normalen Passagierwagen, sondern mit Salonwagen. Und als der Zug zum Stillstand kam, da kam Bewegung in die Reihen der Wartenden. Und das war der Augenblick, da dass ich hinter den Spiegelfenstern des Salonwagens die hoch aufgerichtete Gestalt von Kaiser Karl sah, dem letzten Kaiser von Österreich, und neben sich seine schwarz gekleidete Gemahlin Kaiserin Zita. Und Stefan Zweig fährt fort: Mich überfiel ein Grauen, ein Schrecken. Der letzte Kaiser von Österreich, der Erbe der Habsburger Dynastie, die 700 Jahre lang das Land regiert hatte, er verließ nun für immer sein Land. Unter Zwang, unter Druck. Als eine riesenhafte Gestalt starrte er am Fenster zum letzten Mal zu den Bergen, zu den Häusern, zu den Menschen seines Landes. Warum schildere ich diese Begebenheit und jetzt bereits also zum zweiten Mal? Der Grund ist, ich kenne kaum ein Ereignis, in dem man so hautnah auch in der Darstellung spüren kann, was die Geschichte der Menschheit in Wahrheit ist. Wir erfahren in der Geschichte die Vergänglichkeit. Wir erfahren, dass in dieser Welt alles, aber auch wirklich alles zeitlich ist. Alles, was wir machen, es ist flüchtig. Es geht irgendwann zugrunde. Und je älter wir werden, desto mehr spüren wir auch unsere eigene Sterblichkeit. Menschliche Möglichkeiten, menschliche Machtausübungen, sie haben ihre Zeit, aber sie gehen dahin. Was Stefan Zweig in diesem Buch aussagt, das ist: Jetzt ist eine Epoche vorbei. Das ist die Welt von gestern. Zu dieser Vergänglichkeit, ihr Lieben, steht die Bergpredigt in einem deutlichen Kontrast. Das, was der Sohn Gottes hier verkündet, es betrifft nicht die Welt von gestern, sondern es geht um die Welt von morgen. Es geht um die Welt, die in Jesus Christus bereits angebrochen ist. Es geht um das Reich Gottes. Das ist das Thema der gesamten Bergpredigt. Und es geht damit um die Wirklichkeit Gottes. Eine Wirklichkeit, die nicht von dieser Welt ist und darum ewig ist, beständig ist. Wenn Jesus Christus das Reich Gottes den Menschen bringt, dann beginnt er nicht mit programmatischen Aufrufen zum Handeln. Er fordert schon gar nicht: Reißt euch jetzt endlich mal zusammen, jetzt ist es soweit. Vielmehr beginnt er mit Segnungen, mit Seligpreisungen, mit Glückseligpreisungen. Da werden Arme im Geist, Trauernde, Sanftmütige, Menschen, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, selig, glückselig gesprochen. Schon das ist ein Hammer. Und im Anschluss daran kommt Jesus Christus dann auf das Gesetz Gottes zu sprechen. Und dabei zerschlägt er die Auslegungen, die Menschen um das Gesetz Gottes herum gelegt haben. Er, wir würden heute sagen, er destruiert ihre Auslegungen, mit denen Menschen Gott und seine Heiligkeit auf ein menschliches Maß zurückfahren wollten. Sie hatten die Gebote Gottes so interpretiert, dass man wie bei einem Fischernetz die Maschen so weit auseinanderdehnte, dass es einem gelang, dann auch hindurch zu flutschen. Und bei diesem Unternehmen, da hielt man sich sogar für sehr clever. Allerdings hatte man eines dabei verdrängt. Das Wort Gottes stellt uns nicht vor uns selbst, Und es stellt uns auch nicht vor andere Menschen, es stellt uns vor Gott. Können wir bei diesen Auslegungen reagieren, indem wir erklären, naja, das waren die Juden, bei uns ist das anders. Ich frage einmal, ist es wirklich anders? Mir jedenfalls fällt auf, wie häufig Prediger und inzwischen auch Gemeindeglieder, die das natürlich dann übernehmen, davon sprechen, dass heute dieser oder jener Text dran ist. Wenn wir von Gottes Wort sprechen, dann sprechen wir von einem Text. Was ist ein Text? Nun, der Begriff Text, der stammt aus dem Lateinischen und er meint so viel wie Gewebe. Wir haben den gleichen lateinischen Wortstamm auch in dem Wort Textil, da wird es deutlicher. Gewebe. Natürlich kann man auch ein literarisches Schriftstück als Gewebe bezeichnen. Natürlich auch einen Abschnitt aus der Heiligen Schrift. Da kann es sein, dass man auch Verbindungslinien innerhalb des Textes entdeckt und aufzeigt. Und das alles ist nicht falsch, natürlich ist es das nicht. Aber ihr Lieben, was Gott uns in seinem Wort gegeben hat, das ist nicht ein philologisch interessantes Gewebe. Das Gewicht dieses Wortes ist durch irgendeine literarische Schriftgelehrsamkeit nicht zu erfassen. Bei dem Wort Gottes geht es um viel, viel mehr als um einen Text, um ein Gewebe. Was der Herr in seinem Wort sagt, das ist eine unser Leben verändernde Kraft. Paulus sagt nicht in Römer 1, ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist ein hochinteressanter Text. Sondern er sagt, es ist eine Kraft Gottes zum Heil jedem, der da glaubt. Eine Kraft Gottes. Es ist ein wirksames Schwert, das schärfer ist als jedes andere Schwert, das zwischen Seele und Geist scheidet. Dieses Wort stellt den Hörer vor das Angesicht Gottes. Und genau das hatten die ersten Zuhörer verstanden. Nachdem die Volksmenge auf dem Berg in Galiläa Jesus zugehört hatte, und dann heißt es am Ende der Bergpredigt, da erstaunten die Menschen. Sie erstaunten, weil er nicht lehrte wie die Schriftgelehrten, sondern mit Vollmacht. Jesus beharrt in den Antithesen, in denen er der Auslegung der Pharisäer und Schriftgelehrten entgegentrat, mit dem ich aber sage euch, dass das Wort Gottes uns vor Gott, vor den heiligen Gott stellt. Genau das geht auch weiter hier in Kapitel 6. Ich predige Ihnen das Wort Gottes heute Morgen unter dem Thema Jesus Christus zieht uns aus dem religiösen Schein in die Wirklichkeit des Vaters im Himmel. Wir sehen zwei Punkte. Erstens der Kontrast. Der Kontrast zwischen unserer Welt des frommen Scheins und der Welt Gottes. Und zweitens die Nahtstelle, unser Geld, im Licht des himmlischen Vaters. Aber zunächst zum Kontrast. Unsere Welt des frommen Scheins einerseits und andererseits die Welt Gottes. Ich denke, dass uns allen klar ist, ihr Lieben, dass zum christlichen Leben das Halten der Gebote Gottes gehört. Aber es geht nicht nur um das Einhalten von Anordnungen, sondern es geht um eine umfassende Lebensweise. Es geht um eine umfassende Lebensweise, die dem Reich Gottes entspricht, zu dem wir berufen sind. Das Leben eines Christen ist erschöpft, sich nicht in Formen, aber es ist auch nicht formlos. Es hat eine Gestalt, eine Gestaltung. Früher sprach man von christlicher Sitte. Aber der Begriff Sitte, den kennen wir nicht mehr oder wir verstehen ihn falsch. Es geht darum, wie man im Alltag sein Leben als Christ gestaltet. Das ist mit Sitte ursprünglich gemeint. Es geht darum, was sich für einen Christen gehört. Und darum geht es in Kapitel 6. In Kapitel 5 hatte der Sohn Gottes seinen Finger auf den Aspekt der Gebote Gottes gelegt. Und hier nun geht es um mehr als um Gebote. Im Blick auf die Gebote Gottes kann man immer noch sehr punktuell denken, sehr situativ. Wenn das eintritt, dann muss ich so handeln. Aber geistliches Leben eines Christen, es wäre arm, es wäre sehr formal, wenn es allein aus dem Einhalten einiger Gebote Gottes bestehen würde und dann vielleicht auch nur aus dem zweiten Teil der 10 Gebote. Hier in Kapitel 6 geht es nicht nur eher um den ersten Teil der Gebote, sondern es geht unserem Heiland darum, dass du dein ganzes Leben vor dem Angesicht Gottes führst, also 24 Stunden am Tag. Hier in Matthäus 6 spricht der Sohn Gottes zu Beginn des Kapitels 3 Lebensbereiche an. Nicht in Kapitel 6, den Versen 1 bis 4 geht es um das Geben von Almosen, dann in den Versen 5 bis 15 um das Gebet und dann in den Versen 16 bis 18 um das Fasten. Diese 3 Bereiche sind natürlich nicht vollständig, wenn wir an unser christliches Leben denken. Aber auch bei den Geboten sprach Jesus nicht jedes Gebot der 10 Gebote an. Es geht dem Sohn Gottes nicht um Vollständigkeit, sondern um Tiefe. Und auch hier bei diesen Bereichen, die unser Leben insgesamt gestalten sollen, hat Jesus nicht die Absicht, vollständig zu sein. Nicht zum Beispiel könnte man heutzutage noch hinweisen auf das tägliche Bibellesen, auf das tägliche Leben aus dem Wort Gottes, aus seinen Verheißungen. Man könnte auch übrigens denken an die Sonntagsheiligung. Ist für mich der Sonntag mit seinem Gottesdienst ein Event, ein Ereignis neben anderen? Oder prägt es den ganzen ersten Tag der Woche? Oder denken wir auch an die Bibel- und Gebetsstunde am Freitag? Ja, ich verstehe. Man ist am Ende der Woche erschöpft, müde. Trotzdem die Frage, was sind die Prioritäten in deinem Leben? Was heißt es für dich, vor allem anderen das Angesicht Gottes zu suchen? Oder, wie es Jesus am Ende von Matthäus 6 sagt, vor allem nach seinem Reich zu trachten. Unser Herr beginnt hier mit einem ziemlich sensiblen Thema, mit dem Thema des Geldes. Ja, es gibt sensible Themen in der Gemeinde und eines davon ist das Geld. Das ist meine Sache, so denken wir im Stillen. Aber der Sohn Gottes, er kommt direkt gleich auf dieses Thema. Und dabei ist es aufschlussreich, dass Jesus in Vers 1 nicht von Almosen oder von Barmherzigkeitserweisungen spricht. Die Schlachter 2000 Übersetzung hat in Vers 1 tatsächlich auch mit Almosen übersetzt. Aber dieser Begriff, der kommt erst in Vers 2, in Vers 3 und in Vers 4 vor. Schade eigentlich, dass die Schlachter 2000 diesen Unterschied nicht berücksichtigt hat. Hier in Vers 1 spricht Jesus von Gerechtigkeit, Habt Acht, dass ihr eure Gerechtigkeit nicht vor den Menschen gebt. Natürlich hat der Herr auch hier schon die Almosen und das Almosengeben im Sinn. Aber in Vers 1 verwendet er bezeichnenderweise ein anderes Wort, nämlich das Wort für Gerechtigkeit. Und das ist nicht unwichtig, dass wir hier dasselbe Wort finden, das der Sohn Gottes bereits in Matthäus 5, etwa Vers 20, verwendet hatte. Dort sagt er, denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht weit übertrifft, so werdet ihr gar nicht in das Reich der Himmel eingehen. Dann führt Jesus anhand einiger Gebote aus, was er mit Gerechtigkeit meint. Hier geht es weiter um dasselbe Thema. Christus ruft dazu auf, dass wir unser Leben in Rechtschaffenheit, in Gerechtigkeit insgesamt führen, vor dem Angesicht Gottes. Und das erste Thema, das der Herr hier anspricht, ist das Thema Geld. In unserem privaten Bereich ist das Geld dann von Belang, wenn wir vor der Frage stehen, wofür gebe ich es aus? Ist mir dieses oder jenes das wert? Wie lege ich mein Geld am besten an? Wie schütze ich es vor Inflation? Benötige ich etwa einen Kredit für irgendetwas Größeres? Dann ist das Thema Geld für uns wichtig. Man könnte das Thema Geld auch grundsätzlicher angehen und etwa die Frage stellen, was ist Geld eigentlich? Dann wird man in irgendeinem Lexikon schlau und erfährt, es ist ein Tauschmittel. Gut. Oder man beäugt das Thema des Geldes mehr in seinem gegenwärtigen politisch-gesellschaftlichen Kontext. Und dann stellen sich Fragen wie, was geht heute eigentlich vor? Woher kommen diese unterschwelligen Versuche, das Bargeld zu reduzieren oder gar völlig abzuschaffen zugunsten irgendeines digitalen Zentralgeldes? Derartige Fragen, sie mögen uns beunruhigen, vielleicht sogar ängstigen. Dem Herrn hier aber geht es beim Thema Geld um etwas ganz anderes. Jesus Christus legt seinen Finger darauf, dass wir nicht nur bei den Geboten, sondern auch bei unserer Lebensgestaltung insgesamt Gott nicht aus dem Auge verlieren dürfen. Natürlich kannst du auch mit Geld Gutes tun, wenn man es vor anderen Menschen gibt. Ist trotzdem gut. Warum warnt der Herr hier eigentlich vor einem solchen Lebensstil, vor einem solchen Verhalten, dass man etwas tut vor Menschen? Die Kultur um uns herum heute, die bezeichnet man als Postmoderne. Das heißt als Epoche nach der Moderne. Post hat hier nichts mit DHL oder sowas zu tun, sondern es meint nach der Moderne, die Epoche nach der Moderne. Das heißt, in dieser unserer Umgebung, in unserer Umwelt herrscht die Überzeugung, objektive Wahrheit gibt es nicht. Alles ist konstruiert oder jeder hat seine eigene Wahrheit. Die einzige Frage, die heute noch für die Lebensführung eines Menschen bestimmend ist, lautet, was kommt an? Was für einen Eindruck mache ich auf den anderen? Wie gefalle ich ihm? Wir sprechen in diesem Zusammenhang von Narzissmus. Was ist damit gemeint? Narzissus, das war eine Gestalt aus der antiken griechischen Mythologie. Narzissus, er war ein junger Mann, der eine Wanderung machte und plötzlich sah er im Wasser sein eigenes Spiegelbild. Er betrachtete sich Und er fand sich so schön, so attraktiv, dass er sich in sein eigenes Spiegelbild verliebte. Wie kommt es nur, so fragte er sich, dass nicht alle Welt von meinem Äußeren hin und weg ist. Und heute denkt man bei einem Narzissten an jemanden, der von morgens bis abends einen einzigen Lebensinhalt hat, nämlich sich selbst zu spiegeln, sich selbst mit der Frage zu beschäftigen, wie komme ich bei dem anderen an? Man spricht auch von einem People-Pleaser auf Neudeutsch. Und umgekehrt. Wenn man mich dann nicht mag, dann ist mein Leben ohne Sinn. Dann versinke ich in Schwermut. Diese Lebenseinstellung, ihr Lieben, sie wirkt sich heute enorm auf das Miteinander unter uns Menschen aus. Feste Normen hat man sowieso nicht mehr. Der Philosoph Jürgen Habermas spricht in diesem Zusammenhang von einer Verflüssigung der Persönlichkeit. Man hat nichts mehr als die Frage, wie mache ich auf den anderen Eindruck? Hier in diesem Abschnitt geht es ebenfalls darum, dass Menschen mit der Frage beschäftigt sind, wie sie bei anderen Menschen Eindruck machen. Aber zur Zeit Jesu waren es nicht irgendwelche säkularen Lebensformen, von denen das Alltagsleben bestimmt war, also welche Klamotten ich trage oder wie ich mich kleide oder was auch immer, sondern es waren religiöse Dinge. Jesus sagt hier nichts gegen Religion, aber er sagt etwas über und gegen Religiosität ohne Gott, über Religiosität, die vor Menschen stattfindet. Diese Religiosität, diese Welt des frommen Scheins, die zertrümmert der Herr hier mit einem einzigen Hinweis. Und ich bitte euch, darauf zu achten. Der Heiland weist uns auf den Vater im Himmel. Vers 1. Habt Acht, dass ihr eure Almosen nicht vor den Leuten gebt, um von ihnen gesehen zu werden, sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel. Frage. Kennst du diesen Vater im Himmel? Jesus hatte in der Bergpredigt bereits vorher von eurem Vater im Himmel gesprochen. In Vers 16, Matthäus 5, Vers 16. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Und dann noch einmal in Vers 45. Darum sollt ihr vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Hier weist uns der Herr auf Folgendes hin. Wenn du von der an dir nagenden Frage frei werden willst, wie komme ich bei Menschen an? Wie komme ich bei den Leuten an? Dann nimm Zuflucht zu diesem Vater im Himmel. Gott ist unvorstellbar hoch über uns. Er steht über der Zeit, über unserer Vergänglichkeit. Er ist im Himmel. Und zugleich sagt Jesus, er ist dir so nahe, dass er dein Vater ist. Nun weiß ich, dass nicht alle von euch positive Gefühle haben, wenn sie das Wort Vater hören. Aber der Vater, von dem Jesus hier spricht, ist eben nicht nur der Erzeuger von Leben, um danach der große Abwesende in der Familie zu sein. Dieser himmlische Vater ist da. Er ist nicht, wie viele irdische Väter, nur dazu da, um die Miete zu bezahlen, aber das Erziehen der Kinder, das überlassen Sie Ihrer Frau. Was Jesus hier über den Vater im Himmel sagt, das ist mit anderen Worten: Aus der Welt des religiösen Scheins kannst du nur herausgelangen, wenn du deinen Blick vom Zeitlichen weg auf die Ewigkeit lenkst, auf den Vater im Himmel, auf die Welt Gottes. Das ist der Kontrast. Und beides zusammen, das geht nicht. Ihr könnt nicht an Gott glauben, sagt Jesus an einer anderen Stelle, wenn ihr noch Ehre voneinander nehmt. Geht nicht. Damit komme ich zum zweiten Punkt. Die Nahtstelle. Unser Geld im Licht des himmlischen Vaters. Es geht hier also um Geld. In den Versen 2, 3 und 4 spricht der Herr von Almosen oder, wenn man es ganz wörtlich übersetzen wollte, Erweisungen der Barmherzigkeit. Aber mal ehrlich, wenn wir so das Wort Almosen hören, das weckt nicht viel als Sympathien bei uns, oder? In der Schule haben wir jedenfalls anderes gelernt. Als Ende des 18. Jahrhunderts und dann zu Beginn des 19. Jahrhunderts die traditionelle agrarische Ordnung hier in Mitteleuropa zusammenbrach, die industrielle Revolution aufkam und viele Menschen von den Dörfern in die Industrie und Wirtschaftszentren strömten, um dort Arbeit zu finden. Da wurde die soziale Frage bestimmend. Das soziale Elend, es war mit Händen zu greifen. Auch Christen nahmen sich dieses schreienden Elends an, denken wir an die Heilsarmee oder auch an die innere Mission. Aber so haben wir eben in der Schule gelernt und vielfach auch verinnerlicht, dass durch Liebeserweise solcher Almosen die ökonomischen und die gesellschaftlichen Strukturen fortbestehen. Die Kritik also lautet, man packte das soziale Problem nicht strukturell an. Und folglich wirkten all diese Barmherzigkeitserweisungen, die ja an sich schön und gut sind, aber sie wirkten wie ein Tropfen auf eine glühende Herdplatte. Okay, es waren Tausende, es waren Zehntausende von Tropfen, aber die Herdplatte blieb weiter glühend. Almosen geben? Ohne Bild gesprochen, hatten die Sozialisten und die Marxisten nicht recht, als sie die programmatische Forderung aufstellten, dass die damals bestehenden Strukturen revolutionär aufgebrochen und verändert werden müssen. Jetzt stellen wir einmal die Frage: Was ist eigentlich, wenn wir mit einer solchen Kritik, mit einem solchen Einwand zu Jesus kommen würden? Herr, trägst du mit deinen Aussagen über Almosen nicht dazu bei, dass man die Augen vor den strukturellen Missständen in der Gesellschaft verschließt? Warum, Herr, sprichst du so unbefangen vom Erweisen von Barmherzigkeiten, beziehungsweise dem Geben von Almosen? Und ich will darauf mal folgende Antworten geben. Erstens, ihr Lieben, wir sollten uns klar machen, dass die Heilige Schrift durchaus über Strukturen spricht. Und ich denke hier an die Sabbat- und Jubeljahrsordnung. Von der lesen wir ausführlich in 3. Mose Kapitel 25. Und in denen ist geboten, spätestens nach 50 Jahren soll jeder zu seinem Eigentum zurückkommen, soll es wiederbekommen. Und auf diese Weise war strukturell eine bleibende ökonomische Verelendung ausgeschlossen. Wir lasen vorhin 5. Mose 15. Auch dort gibt der Herr strukturelle Verordnungen. Und zwar mit der ausdrücklichen Absicht, wenn wir richtig gelesen haben, kein Armer soll unter euch sein. Mit anderen Worten, die Heilige Schrift blendet das Thema der Strukturen keineswegs aus. Aber wenn wir das so feststellen, dann stellt sich doch umso drängender die Frage, ist nicht das, was Jesus hier in der Bergpredigt sagt, im Vergleich zu dem, was wir bereits von Mose lesen, dürftig, mager? Und dazu weise ich auf ein zweites hin, worauf ich bereits früher einmal aufmerksam machte und was wir bedenken müssen. Jesus hielt die Bergpredigt in einer Wende der Zeiten, in einem Epochenwechsel. Das alte Israel, es kam zu Ende. Johannes der Täufer war bereits aufgetreten und er hatte deutlich Gericht angekündigt. Die Axt ist an die Wurzel der Bäume gelegt. Matthäus 3. Und das, was Jesus hier in der Bergpredigt sagt, das sagt er bereits im Horizont des drohenden Gerichtes, das ja dann auch eine Generation später im Jahr 70 kam, der jüdische Krieg mit der Zerstörung Jerusalems und dem Tempel. Wir können es auch andersherum sagen. Das Elend des Volkes war gerade, dass das, was Gott an Strukturen, an guten Strukturen angeordnet hatte, von den Menschen nicht eingehalten wurde. Es war Papier. Es bewies die Geduldigkeit von Papier. Mehr war es nicht. Um ein gutes soziales Miteinander zu bekommen, wird man zweifellos über gerechte Strukturen nachdenken dürfen. Aber bitte vergiss eines nicht. Ohne Menschen, die in ihrem Herzen Buße getan haben, bringen alle guten Strukturen nichts. Im Gegenteil. Ohne Menschen, die nicht vor Gott leben, kommt aus allen Strukturen nur Schlimmeres heraus. Ich will das mal deutlich machen anhand einer anderen Frage, die ja auch im Neuen Testament immer wieder zur Sprache kommt, auf das Thema der Sklaverei. Der Apostel Paulus hatte mit diesem Thema sehr konkret zu tun. Wir lesen davon im Philemonbrief. Da war der Sklave Onesimus, der von seinem christlichen Herrn Philemon, der in Kolosse wohnte und arbeitete, geflohen war. Aber dann war Onesimus Christ geworden. Paulus spricht mit ihm. Was tut Paulus jetzt? Ja, er schickt den Onesimus zu seinem Herrn Philemon zurück. Aber er schreibt dann Philemon einen Brief. Den Philemonbrief. Und unter anderem schreibt er darin: Philemon, behandle Onesimus fortan nicht mehr wie einen Sklaven, sondern wie einen Bruder in Christus. Was heißt das? Das Neue Testament ruft nicht zur Revolution auf. Es fordert nicht auf, die Struktur der Sklaverei zu beseitigen. Das kam dann erst viel, viel später. Das Wort Gottes tut etwas anderes. Indem es von Philemon verlangt, den Sklaven wie einen Bruder zu behandeln, unterwandert es gleichsam die Struktur der Sklaverei durch die Liebe. Philemon. Behandle Onesimus nicht mehr wie Dreck, sondern wie einen Bruder. Ich sag's mal mit meinen Worten. Denken wir auch an das Sozialsystem hier in Deutschland. Das ist ja nicht schlecht, wie die Massen von Migranten auch wissen. Aber jeder weiß, wie dieses System schamlos missbraucht und ausgebeutet wird. Und es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis es zerreißen wird, angesichts des vielen Missbrauchs, die es dazu führen wird, dass es kollabiert. Denn die Menschen sind schlecht. Wie werden Christen darauf reagieren? Und sie werden nicht auftreten mit der Botschaft, wir brauchen einen neuen Sozialstaat. Nein, dann werden wir hier auch in der Gemeinde anfangen, innerhalb der Gemeinde einander zu helfen und zu unterstützen, im Rahmen auch unserer Möglichkeiten außerhalb der Gemeinde. Um gute gesellschaftliche Strukturen hinzubekommen, benötigt man zuerst Menschen, die wiedergeboren sind, die nicht auf das Ihre blicken, sondern auf das des anderen. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Ich behaupte, dass die Geschichte der beiden zurückliegenden Jahrhunderte nach der Französischen Revolution uns doch eines gelehrt hat. Wenn Menschen, ohne in ihrem Herzen verändert worden zu sein, strukturelle Veränderungen durchsetzen wollen, vielleicht mit den besten Absichten, dann führt das nur zu größerem Zwang und zu schlimmerer Diktatur. Es führt dazu, dass sich diese angeblichen Menschheitsbeglücker die Filetstücke für sich selbst herausnehmen. So war es im Bolschewismus, so war es im DDR-Sozialismus und so ist es in unseren Tagen mit dem antichristlichen Gaga der Ökosozialisten, die wegen des angeblichen menschengemachten Klimawandels den Leuten vom Duschen abraten, aber für sich selbst ganz andere Normen haben. Wenn wir eine Veränderung der Gesellschaft wollen, dann lasst uns beginnen, nicht mit dem Aufbrechen von ökonomischen Strukturen, sondern dann geh auf deine Knie und flehe Gott den Vater an, dass er dein egoistisches Herz bekehrt hin zu Gott und hin zum Dienst für deinen Nächsten. Zweifellos ist die persönliche Barmherzigkeitserweisung das Geringere im Vergleich zum Größeren des Veränderns einer Gesellschaft. Aber auch hier gilt, fange im Kleinen treu an. Wer im Kleinen treu ist, dem wird auch Größeres dann anvertraut. Und darum spricht Jesus in der damaligen Situation, also ungefähr eine Generation vor dem Untergang der Nation, ganz freimütig vom Almosengeben, von dem Kleineren. Auch als Gemeinde, ihr Lieben, lasst uns im Kleinen anfangen, mit unseren geringen Möglichkeiten, etwa mit dem, was wir hier für einige wenige Missionare überweisen. Es ist nicht viel, nö. Es ist weniger als ein Tropfen auf einer heißen Herdplatte. Aber lasst uns wenigstens darin treu sein. Lasst uns das Kleine nicht verachten. Oder denken wir auch an das Geld spenden für einen Missionseinsatz in der Slowakei oder in Süddeutschland. Da muss übrigens auch der Betrag der Kollekte nicht im Gottesdienst abgekündigt werden. Es reicht, wenn wir einmal in der Gemeindeversammlung über die Einnahmen und über die Ausgaben informiert werden und das Übrige, das kann dann der Förderverein übernehmen, um es korrekt gegenüber dem Finanzamt zu regeln. Denn sonst besteht die Gefahr, von der der Herr hier warnt, nämlich, dass wir gleichsam eine Kapelle engagieren und vor uns her posaunen lassen, wie es die Heuchler tun. Wenn du nun Almosen gibst, sollst du nicht vor dir her posaunen lassen, wie es die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun, um von den Leuten gepriesen zu werden. Sondern wie sollen wir es tun? Wenn du aber Almosen gibst, so soll deine linke Hand nicht wissen, was deine rechte tut. Das sind natürlich Überzeichnungen. Ich weiß nicht, ob jemand tatsächlich vor sich her posaunen ließ, wenn er zum Kollektenkasten sich aufmachte. Auch das mit dem Nichtwissen der linken Hand, was die rechte tut, ist natürlich eine Veranschaulichung. Es ist eine Veranschaulichung für das, was der Herr gleich darauf sagt. Gib im Verborgenen, damit dein Almosen im Verborgenen ist. Vers 4. Kurzum, die Frage, die der Herr Jesus Christus uns heute Morgen stellt, lautet, wo ist dein Herz? Geht es dir darum, dass die Menschen deine Frömmigkeit, deine Barmherzigkeitserweisungen sehen? Oder geht es dir darum, dass wir unser Herz bei dem Herrn halten und so unserem Nächsten das geben, was er benötigt? Übrigens, das muss in unserer Gesellschaft heute gar nicht mal so sehr Geld sein. Vielfach ist es Zeit, die wir dem anderen zur Verfügung stellen, weil er in seiner Einsamkeit draufgeht, innerlich draufgeht. Es ist der Blick auf die Barmherzigkeit Gottes, die uns herausführt aus der Gefahrenzone, die Jesus hier anspricht. Also, dass wir versuchen, vor Menschen Eindruck zu schinden. Und immer, wenn sich die Sicht auf Gott, auf seine Barmherzigkeit vor unserem geistigen Auge vernebelt, dann fängt man an, auf den anderen zu schielen und zu bemühen, sich im anderen irgendwie zu spiegeln. Wie kann ich bei dem anderen Eindruck machen? Dann beginnt das Aufrechnen. Der Vater, er schaut ins Verborgene. Denken wir an das Gleichnis Jesu vom letzten Gericht. Nicht dort fragen die Gerechten, Herr, wann haben wir dich bedürftig gesehen und haben dir geholfen? Diese Gerechten, sie zählten nicht. Ihre linke Hand hatte längst vergessen, was die rechte getan hatte. Aber nun fällt in diesen vier Versen auf, dass der Herr zweimal doch von Lohn spricht und einmal sogar von Vergelten. Also geht es doch, schlussendlich doch, nach der Devise eines versteckten Eigeninteresses. Wir geben, damit wir dann von Gott bekommen. Wir erweisen Barmherzigkeit, denn man kann ja nie wissen, ob es sich nicht für mich in der Ewigkeit auszahlt. Ja, es ist tatsächlich so, dass Jesus hier von Lohn spricht. Er betont es sogar, Lohn. Aber wer bei dem Wort Lohn an die eigenen Interessen und Vorteile denkt, der hat nicht verstanden, von wem wir hier Lohn bekommen. Schaut bitte noch einmal genau in den Abschnitt. Wir bekommen unseren Lohn von unserem Vater im Himmel. Vers 1. Es ist der Vater, der ins Verborgene sieht, der uns vergelten wird. Da stellt sich die Frage, passen eigentlich die Begriffe Vater und Lohn zusammen? Nicht wahr? Normalerweise denken wir bei Lohn an die Beziehung, die ein Angestellter zu seinem Chef hat. Wir denken an das bekannte Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verhältnis. Der Angestellte erliefert seine Arbeitsleistung und der Chef händigt ihm dafür den Lohn aus, als Vergütung. Auf diese Weise haben beide ihre Verpflichtung erfüllt. Leistung gegen Leistung. Aufgrund der erbrachten Arbeitsleistung kann für eine gewisse Zeit ein gewisses Band zwischen dem Chef und den Angestellten zustande kommen. Aber indem der Chef den Lohn bezahlt, ist dieses Band gewissermaßen wieder aufgehoben. Denn aufgrund des Lohnes ist man, wie wir zu sagen pflegen, quitt. Das Wort quitt, es hängt zusammen mit dem Wort Quittung. Und dieses Wort kommt aus dem Französischen. Es meint so viel wie verlassen, sich trennen. Der Lohn, den man aufgrund der erbrachten Arbeitsleistung erhalten hat, der führt zu einem gegenseitigen Verlassen. Man ist sich quitt. Das meint so viel wie, jetzt sind wir wieder auseinander. Ihr Lieben, der Lohn, den man hier bekommt, den Jesus hier verheißt, der liegt auf einer völlig anderen Ebene. Es geht um die Beziehung, ich sagte es bereits, zwischen Vater und Kind. Und da ist der Lohn nicht etwas, das die beiden trennt, sondern der Lohn verbindet sie. Der Lohn bringt das Kind dichter zu seinem Vater und die Beziehung des Vaters zu seinem Kind, sie wird enger. Wenn hier der Herr Jesus Christus von Lohn spricht, dann meint er, dass wir dadurch, dass wir vor dem Angesicht Gottes leben, Gott näher finden. Oder richtiger, dass Gott uns findet. Gerade wenn wir ein christliches Leben führen, wenn wir im Dienst für Gott stehen, dann merken wir, wie wir ihn unverzichtbar nötig haben. Wenn wir nur ein einziges Mal auf den Gedanken kommen sollten, wir würden es auch ohne Gott schaffen, dann landen wir sehr schnell auf der Nase. Du führst dein christliches Leben nicht um des Lohnes willen. Es verhält sich eher umgekehrt. Der Lohn ist dein christliches Leben. Es ist die enge Beziehung zu deinem Vater im Himmel. Denken wir an das, was Gott selbst einst zu Abraham sagte. Abraham, ich bin dein sehr großer Lohn. Gott sagt dir, indem er hier von Lohn spricht, ich selbst gehöre dir und darum ängstige dich nicht. Nicht solange man noch die Frage stellt, was habe ich davon? Dass ich Gott diene, Geld dem Bedürftigen gebe, solange kennst du Gott, den Vater, noch nicht. Aber wenn du ihn kennst, dann bekennst du aus tiefstem Herzen und mit vollem Mund einen schöneren Lohn, als Gott, den Vater, zu haben. Sein Reich zu empfangen, gibt es gar nicht. Gott selbst, er ist mein Schild und mein sehr großer Lohn. Gott ist das höchste Glück meines Lebens. Diesem Gott darf ich dienen. Ihm darf ich nachfolgen. Wenn Jesus Christus hier von Lohn spricht, dann spricht er nicht von dem Lohn, den man von seinem Chef erhält. Es geht hier nicht um eine Vergütung, durch die wir mit unserem Arbeitgeber quitt geworden sind. In Wahrheit würde uns dies auch nur zu einem Nicht-Verhältnis zum himmlischen Vater führen. Christus spricht hier von dem Lohn bei deinem Vater im Himmel. Es ist der Vater im Himmel, dem ich dienen darf. Die Nahtstelle beim Almosen geben und sagen wir es generell in unserem Leben vor dem Angesicht Gottes, ist das Glück, diesem himmlischen Vater zu gehören und ihm zu dienen. Das, Bruder, Schwester, ist ein Lohn. Dann kannst du aufhören, vor Menschen zu leben. Brauchst du nicht mehr vor ihnen Eindruck zu schinden. Die Erkenntnis des Vaters im Himmel, sie reißt uns die Maske der frömmelnden Scheinwelt vom Gesicht. Du darfst Gott Vater nennen, mein Vater im Himmel. Diesen Vater im Himmel, den darfst du suchen mit deinen Gerechtigkeiten, mit deinen Liebeserweisungen, wie zum Beispiel deinem Nächsten mit Geld zu helfen. In dieser Welt der Ödnis, der Leerheit, auch der Fäulnis, der inneren Fäulnis, in der alles, was Menschen sich aufbauen, doch wieder zerfällt, wenn auch wie bei den Habsburgern erst nach Jahrhunderten. Da macht dieser Lohn, der Gott selbst ist, der dein Vater im Himmel ist, dein Leben reich für die Ewigkeit. Es ist niemand anders als der Vater im Himmel selbst, der diese deine Lehre ausfüllt. Und darum tritt aus der Scheinreligiosität in die herrliche Gegenwart des Vaters im Himmel. Amen.